Interessen hat jede und jeder von uns. Sei es an die saftige Kirsche zu gelangen, die uns vom Baum anlacht, sei es das Wohlergehen der eigenen Miezekatze, die Unverletzlichkeit der Wohnung oder auch ein gescheites Auskommen. Aber Interessen können auch manchmal weiterreichen und manchmal kollidieren sie miteinander. Und wenn es um Gesundheit geht, dann kann das ziemlich krasse Nebenwirkungen haben. Wie wir damit umgehen sollten, darüber reden wir heute und zwar zu fünft und damit in der wahrscheinlich größten Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Herzlich willkommen. Wir das sind
Martin Scherer,
Past Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und heute ist bei uns
David Klemperer,
emeritierter Professor für Sozialmedizin und Public Health mit Forschungsschwerpunkten unter anderem evidenzbasierte Medizin und eben auch Interessenkonflikte in der Medizin. Außerdem ist heute bei uns
Thomas Lempert,
Chefarzt der Abteilung für Neurologie in der Schlossparkklinik Berlin-Charlottenburg, Mitglied der Arzneimittelkommission der Ärzteschaft, Teil von Neurology First und einer der Gründer von Lightning.de. Und last not least ist heute bei uns
Niklas Sturig,
Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Berufsausübungsgemeinschaft in Rastatt, ebenfalls einer der Köpfe hinter Leitlinienwatch.de und vor allem Vorstand von Metzis. Das ist bekanntlich die Ärztinneninitiative für mehr Transparenz und gegen Einflussnahme im Gesundheitswesen. Wow, und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Sie vier.
Hallo.
Ja, normalerweise frage ich immer erstmal, wie es den Leuten hier geht im Podcast. Jetzt sind wir hier zu fünft und wir müssen schauen, dass wir recht gut durchkommen, weil natürlich auch unsere Aufnahmezeiten begrenzt sind. Vielleicht machen wir es jetzt mal pro forma wirklich so, dass wir unsere Interessenkonflikte durchgehen, die jeder von uns hat für dieses Gespräch, das wir heute führen. Niklas Sturig, was sind Ihre Interessenkonflikte heute?
Mein Rieseninteressenkonflikt ist natürlich, dass ich bei Metzis bin. Ich sehe alles durch die Metzis-Brille und habe natürlich hier fast Rede verboten. Nein, ansonsten bin ich bei Lightning.Watch und das ist natürlich auch ein großer Interessenkonflikt. Aber den gebe ich hier an, weil ich glaube, dass der heute relevant zum Tragen kommen wird. Ansonsten verdiene ich mein Geld mit Patienten, wie die anderen hier auch. Und habe sogar noch Tantiemen für ein Buch, genau, darf ich auch nicht vergessen, ist nicht so relevant. Ich glaube, das wären meine wichtigsten Interessenkonflikte.
Sehr gut. Thomas Lempert, welche Interessen bringen Sie mit?
Interessen ja, Interessenkonflikte nicht. Ich kriege nicht von kommerziell interessierter Seite Geld, um hier irgendetwas zu sagen. Aber ich habe natürlich auch Interessen. Ich bin auch voreingenommen. Ich bin seit Jahren pharmakritisch unterwegs. Und da formt man natürlich seine Position im Laufe der Jahre.
Das sind dann immaterielle Interessen. David Klemperer, Interessenkonflikte.
Interessen, ob es Konflikte sind oder nicht, ist situativ abhängig. Und ich will auch betonen, dass Werte, die man vertritt, keine Interessen in dem Sinne sind und schon erst recht keine Interessenkonflikte. Mhm. Ich bin in verschiedenen Gremien zu Fragen des SGB-5 und Mitglied in der Leitlinienkommission der AWMF und verdiene bei der AWMF kein Geld und ansonsten Sitzungsgelder in 2- bis 3-stelliger Höhe, verdiene vielleicht 1.000 Euro im Jahr mit Gremienarbeit. Zur Industrie habe ich null Beziehungen.
Das ist schon mal sehr ausführlich. Vielen Dank, Martin Scherer. Wie sieht es um Ihre Interessen aus?
Ehemaliger Präsident der DGAM, jetzt Past-Präsident, Mitglied Metzis, Netzwerk evidenzbasierte Medizin, Netzwerk Versorgungsforschung. Und ich habe die Videoklinik mitgegründet und aufgebaut. Das ist ein Leistungserbringer, ein telemedizinischer Leistungserbringer bei Justizvollzugsanstalten. Wir schließen dort Versorgungslücken in der Versorgung.
Okay, dann haben wir jetzt schon mal etwas gemacht, was echt unüblich ist. Ich kenne keinen Podcast, der so beginnt mit der Darlegung der Interessenerklärungen. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin Gesellschafter der Evidence Now Media, die natürlich erfolgreich sein will mit diesem Podcast unter anderem. Ich nehme kein Geld von der Industrie, wir als Firma auch nicht. Bin auch bei Metzis Mitglied. Und soweit sehe ich keine Konflikte für mich. Jedenfalls kann man das alles nachlesen online, wo wir Mitglieder sind, wo wir auch Geld verdienen. Bevor wir in das heutige Gespräch gehen, haben wir eine kleine Überraschung uns überlegt. Es ist schon ein paar Tage her, dass wir mit David Klemperer darüber gesprochen haben. Denn es gibt erstmals in diesem Podcast einen Werbeblock. Der ist ja eigentlich werbefrei, dieser Podcast, gänzlich. Aber für David Klemperer wollen wir jetzt endlich mal eine Ausnahme machen. Und zwar der Hintergrund ist, im August, ich glaube am 17. August, ist die 80. Version eines Buchs von ihm erschienen. Das ist ein E-Book, ein Living E-Book mit dem Titel Corona verstehen, evidenzbasiert. Wichtigste Frage, Martin Scherer, wo verlinken wir dieses Buch und den ganzen Rest?
Natürlich da, wo es hingehört, also ganz prominent in die Shownotes. Und ich würde es gar nicht mal als Werbung bezeichnen, sondern eher als wichtiges Stück Zeitgeschichte und eigentlich auch eine kritische Einordnung. Sehr lesenswert. Wow.
Okay, das war jetzt schon die Rezension vor dem Werbeblock. Jetzt aber nochmal David Klemperers Werbeblock. Erzählen Sie uns kurz über dieses Werk, wie es entstanden ist und warum es die letzte Version ist.
Ja, also vorab gesagt, es ist ein nicht kommerzielles Unternehmen. Da verdient keiner auch einen Cent dran. Und das Anliegen ist, im Frühjahr, Sommer 2020 zeigte sich, dass es Personen gab, die falsche Aussagen verbreiteten zu der Corona-Pandemie, wie zum Beispiel, es gibt das Virus gar nicht, das Virus ist ungefährlich, die Maßnahmen des Staates sind irgendwie diktatorisch und wir wandeln so langsam in den Faschismus. Und das Buch ist nicht mehr und nicht weniger als der Versuch, diesen Falschaussagen mit Studienwissen entgegenzutreten. Mhm. Und die Dynamik war ja erheblich. Es gab täglich neue Studien über Jahre und das Wissen hat sich verändert, erweitert. Wir haben das immer wieder neu zusammengefasst. Wir, muss ich dazu sagen, ich habe das Buch zusammen mit Bernd-Peter Robra, Sozialmediziner, Public Health Wissenschaftler, und Josef Kuhn, Psychologe, der für Gesundheitsberichterstattung in Bayern zuständig war. Mit denen zusammen habe ich es erarbeitet. Und wir sind jetzt im Sommer 2025 zum Schluss gekommen, dass es ein gefestigtes Wissen gibt, auf der einen Seite zu vielen Fragen und auf der anderen Seite, ich würde mal sagen, ein gefestigtes Unwissen, also Themen, wo wir nicht so richtig Bescheid wissen, aber der Zuwachs des Wissens auch nicht so erheblich ist, dass in den nächsten Wochen oder Monaten eine Klärung zu erwarten ist, wie zum Beispiel Long-Covid, die Ursachen, die Pathomechanismen oder gar Behandlungsmöglichkeiten.
Aber dann ist das Büchlein ja auch ein Stück weit wie so eine Art Zeitgeschichte dieser Corona-Pandemie, wenn ich das richtig verstehe, wo auch so ein bisschen nachgezeichnet wird, wie sich alles entwickelt hat. Dann wäre es doch jetzt vielleicht mal an dem Punkt, dass man dieses Stück Zeitgeschichte mal zwischen zwei Pappdeckeln veröffentlicht.
Oh, das wäre aus technischen Gründen schwierig. Mhm. Also es kann sich jeder ausdrucken, aber zum Beispiel die Abbildungen sind nicht von hoher Qualität und die alle reinzuholen. Also da müsste man jemanden beschäftigen, der das tut. Menschenmöglich wäre es.
Okay, dann machen wir an der Stelle nochmal. Vielen Dank erstmal, David Klemperer, für diesen Werbeblock. Lesetipp für alle. Es ist verlinkt, es sind etwas über 400 Seiten, gibt sehr gutes Inhaltsverzeichnis, sehr strukturiert. Kann man sich wirklich so durchklicken. Jetzt kommen wir zu des Pudels Kern unserer heutigen Episode. Interessen, Interessenkonflikte, auch die Abgrenzung zu Werten, unser Umgang damit. Wir haben im Prinzip drei Aspekte, die uns zu diesem Gespräch geführt. Es gibt einen Auslöser für dieses Gespräch. Es gibt etliche aktuelle Anlässe für dieses Gespräch. Und wir haben ein gemeinsames Ziel, warum wir dieses Gespräch führen wollen. Nämlich, dass wir ins Reflektieren kommen miteinander über das Thema Interessenkonflikte. Und zwar wirklich ohne Schaum vom Mund, ohne Anhaltungen und Vorwürfe, sondern mit dem Ziel zu überlegen, wie gehen wir besser mit Interessen um. So, kommen wir mal zu dem Grund des Gesprächs, Martin Scherer. Der liegt nämlich in Hannover, gut 2 Monate zurück. Was war damals passiert?
Ja, in Hannover, da hatten wir einen Lecanemab-Moment. Also Lecanemab ist ja der neue Hoffnungsträger in der Demenztherapie. Es ist ein hochkomplexes Thema. Wir hatten da eine lebendige Diskussion und wir waren so vertieft im Amyloid, in Endpunkten und in Effektstärken, dass wir eigentlich den Elefanten im Raum gar nicht so sehr wahrgenommen haben. Nämlich die Frage, wer sitzt da eigentlich und mit welchen Verbindungen? Das war jetzt kein Skandal. Das war, ich würde mal sagen, ein klassischer Fall von kann mal passieren. Aber genau deshalb war es lehrreich. Denn wenn wir selbst im Evidenz-Update in unserem Podcast, Herr Nössler, die Interessenkonflikte überhören, dann zeigt das, wie subtil doch solche blinden Flecken sein können. Und genau deshalb reden wir heute darüber.
Kurz zur Einordnung, die Episode nicht kennen. Es war Thomas Dunning, unser Special Guest, Klinikum Bremen Ost, ist dort Chefarzt in der Neurologie. Und David Klemperer war im Publikum, im Hörsaal vor Ort und hat sich das brav mit angehört und kam direkt am Abend auf uns zu und sagte, ihr habt gar nicht den Dunning nach seinen Interessen befragt. Was war, David Klemperer, Ihre Kritik daran, beziehungsweise was und warum hätten Sie es sich anders gewünscht?
Also mein Eindruck bei dem Podcast, bei dem Gespräch, bei diesem Live-Gespräch war, dass der Herr Dunning die Situation noch ziemlich durch eine rosarote Brille sieht. Also ein großes Ding, neuer Antikörper, alles wird gut. Und ich habe vermisst die kritische Einordnung. Zum Beispiel, was ist letztlich der Nutzen für den Patienten? Und die Patienten sind Menschen, die keine Symptome haben, ne, wo man erst durch Tests nachbohren muss, dass hier möglicherweise was entstehen kann. Dann würde mich doch sehr genau interessieren, wie die Vorhersagekraft der Tests ist, die man machen muss, um eine Indikation für die Behandlung zu stellen. Und dann habe ich auch vermisst, also mir stellt sich das so dar, ich ahne nichts Böses, kriege ein paar Tests gemacht, kriege die Diagnose mild cognitive impairment und dann besteht mein Leben nur noch aus Demenz. Mhm. Und dann erhalte ich 5 MRTs im Laufe der Zeit und das Medikament und es hat viele unerwünschte Wirkungen. Also ich werde aus meinem Alltag rausgerissen mit dem tatsächlichen oder vermeintlichen Nutzen, ein paar Monate die Entwicklung der Demenz aufhalten zu können. Das gefiel mir gar nicht. Und ich habe dann nachgebohrt, was ist das für ein Referent, und gesehen, dass er genau zu den herstellenden Firmen der beiden Antikörper Beziehungen hat, auch bezahlte Beziehungen hat. Und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, aber es ist hilfreich, um zu verstehen, wie jemand Stellung bezieht und welche Fragen er stellt und welche er nicht stellt.
So, und das ist nämlich der Punkt. Wir haben dann natürlich, nachdem David Klemperer uns direkt beim Gesellschaftsabend beiseite gezogen hat, haben wir natürlich reingeguckt oder hat uns direkt einen Screenshot aus der S3-Leitlinie Demenzen aus dem Leitlinienreport geschickt. Und da sieht man natürlich, dass er Verbindung zu den Herstellern dieser Antikörper hat, Honorartätigkeiten, Adboard etc. Niklas Schurig, wie wirkt das denn auf Sie, wenn auf dem Podium einer Session während so einer wissenschaftlichen Tagung, die ja nun auch betont industriefrei ist, ja jemand vortragend über ein Arzneimittel redet, für das er indirekt ja finanzielle Teils hat, Beziehungen?
Das ist dann unprofessionell, vor allem, weil ich auch gedacht hatte, Evidenz-Update bringt eben Leute, die in der Leitlinie drin sind, aber den kritischen Blick haben. Und ich habe das auch erst verstanden. Ich war irritiert, als der Kollege dann von diesem Kostentreiber Palliativ sprach. Er hat gesagt, die Palliativmedizin ist ja viel teurer als Antikörper, wo ich gedacht habe, fällt ganz aus dem Rahmen. Und dann habe ich auch nachgeschaut in der Leitlinie und dann, ja genau, und deshalb sitzen wir heute hier. Also ich glaube, wenn der Fehler vorher passiert und man gar nicht weiß, was los ist, dann hat man eben das Problem danach aufräumen zu müssen. Wenn man es davor weiß, dann sollte man eigentlich solche Leute nicht einladen. Ne? Sie dürfen bei der AWMF auch nicht mit abstimmen und dann sollten sie eigentlich meiner Meinung nach in der Situation dann auch nicht in eine Meinungsführerschaft gehen können. Ich glaube, es hätte auch nicht viel gebracht, wenn wir gesagt hätten, wenn Sie gesagt hätten, Herr Dunning hat folgende Interessenkonflikte, weil das hätte dem Hörer in der Situation, dem Zuschauer nicht viel gebracht. Also ich glaube, Transparenz ist der erste Schritt, aber reicht nicht aus. Wir hätten in der Situation vielleicht weniger Stress gehabt, wenn wir jemanden gehabt hätten, der wirklich neutraler über die Medikamente referieren kann, um die es ging.
Ja, Martin Scherer, jetzt will ich natürlich unseren Podcast nicht ausschließlich hier verteidigen, ein Stück weit natürlich schon, aber mal Hand aufs Herz, wir haben da ja einen Podcast gemacht, das ist ein Gespräch, ne? Also es ist keine zertifizierte Fortbildungsveranstaltung gewesen und wir haben keine Leitlinie da entwickelt, es ist ein Podcast und es waren ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genügend kritische Stimmen eben im Raum, die dem ja auch Paroli bieten konnten. Muss man wirklich jetzt auch an einem Podcast dieselben strengen Regeln anlegen wie an die Erstellung einer medizinischen Leitlinie?
Ich finde, wir müssen die Leute zu Wort kommen lassen dürfen, sonst dürft man mit kaum noch einem Kardiologen sprechen. Ich finde das, was David Klemperer gesagt hat, richtig. Man muss Transparenz herstellen, aber man muss doch noch diskursfähig sein und in den Austausch gehen können. Und wir sollten jetzt auch nicht so tun, als sei das zu einer Werbeveranstaltung für Lecanemab geworden. Das Gegenteil war der Fall. Wer mal auf unsere Evidenz-Update-Website schaut und sich wirklich alle kritischen Stimmen, die Sie schon genannt haben, Herr Nössler, mal anhört, der wird merken, dass da am Ende dann schon noch die richtige Botschaft rübergekommen ist. Ja, wir haben daraus gelernt, aber wir müssen diskursfähig bleiben.
Wir haben daraus gelernt. Das ist auch gut so und genau deswegen kommen wir auch ins Gespräch. Und ich glaube, ich behaupte das jetzt einfach mal, ich habe das nicht abschließend geprüft, wir sind der einzige Podcast, der seine Interessenkonflikte transparent macht. Also bitte zeigen Sie mir hier in der Runde einen medizinischen Podcast, der Interessenerklärungen veröffentlicht. Thomas Lempert, Sie sind quasi hier in gewisser Weise ja auch noch mit einem zweiten Hut, nämlich weil Sie eben Neurologe sind, weil Sie eine direkte Fachgebietsverbindung zu Thomas Dunning haben. Er hat ja als Autor der S3-Leitlinie Demenzen, an der er als einer von vielen beteiligt ist, auch aus der DGN, hat er ja seine Interessen sehr sauber deklariert. Es gab mal eine Zeit, da haben die Leute sie gar nicht angegeben, ihre Interessen. Und jetzt kann man da reinschauen. Was ist genau das Problem?
Also es ist das Problem, ich glaube, es geht hier über einen einzelnen Kollegen hinaus, dass wir eine durchgängige Verflechtung der Meinungsführer in all den Fächern, wo es mit Medikamenten Geld zu verdienen gibt zu diesen Autoren, Rednern, Leitlinienschreibern. Und das ist eben anders als hier im Evidenz-Podcast. Da stört das überhaupt nicht, wenn mal ein industrienaher Proponent mit reinkommt. Aber bei uns auf den Fachkongressen, in den Leitlinien, ist es genau umgekehrt. Der dominante Diskurs wird von den industrienahen Leuten geführt und eben nicht nur auf den Industriesymposien der Kongresse, sondern auch im Hauptprogramm und auch da, wo es um seriöse Analysen von Zulassungsstudien gehen soll. Und da ist das Problem der Verflechtung und da muss tatsächlich Klarheit geschaffen werden, nicht um irgendjemandem den Mund zu verbieten, sondern um überhaupt die analytische Position, die differenziert Studienergebnisse einordnet, zu Wort kommen zu lassen.
Ja, aber dann nochmal nachgefragt, wie wir dann natürlich mit diesen Leuten umgehen. Es gibt ja AWMF-Regelwerke, die sind auch alle dort verlinkt, an dem Ort, den Martin Scherer so brav aufgesagt hat. Es gibt Regelwerke, die sehen vor, dass man Interessen erklärt, dass andere dann diese Interessen bewerten müssen und dass ab einer gewissen Interessenkollision zum Beispiel man nicht mit abstimmen darf, ne? Wenn ich in einem Themengebiet ein Interesse habe. Das liegt ja hier vor. Das heißt, er hätte faktisch bei dem Kapitel Therapie von Demenzen nicht mit abstimmen dürfen in dem Fall.
Ja, das ist gültige AWMF-Regel.
Mhm.
Wie es konkret gelaufen ist, weiß ich nicht genau. Es wird oft auch nicht transparent gemacht, aber es wird dann gesagt, den Kollegen, die einen Interessenkonflikt haben, wird zur Enthaltung geraten. Mhm. Und das ist auch eingehalten worden. Oft werden dann aber Vortragshonorare für eine Firma bagatellisiert als geringer Interessenkonflikt ohne Konsequenzen. Und nur wenn ich ein Beraterverhältnis habe, dann muss ich mich enthalten.
Dem kann ich zustimmen. Also die Regel in der AWMF ist, die Kollegen dürfen schon noch mitreden, aber nicht mit abstimmen.
Okay.
Ich habe die Leitlinie nochmal nachgeschaut gerade eben. Er hat eine gering geratet worden, Limitierung von Leitungsfunktionen, obwohl er bezahlte Vortrags- oder Schulungstätigkeit für ESAI hatte. Ja, kann man drüber diskutieren. Also ich weiß nicht, wie es gelaufen ist.
Da reden wir gleich nochmal drüber, über wie man auch das Regelwerk der AWMF verbessern müsste. Ich will nochmal grundsätzlich in die Runde fragen. Es ist ja jetzt schon sehr deutlich auch von Thomas Lempert angeklungen, dass die Überbetonung derjenigen, die industrienahe Verbindungen halten, in die Leitlinienarbeit hinein und dass dadurch natürlich ein Bias entstehen kann. Soll das denn bedeuten, Thomas Lempert vielleicht direkt gefragt, dass jene, die klinische Studien im Auftrag der Industrie machen, etc., pipapo, dass die gar nicht erst an diesen Leitlinien mitarbeiten, dann verzichten wir ja auf eine Menge Wissen, dass diese Leute auf der anderen Seite auch durch ihre Arbeit ja heben.
Also grundsätzlich ja. Das Guideline International Network hat dazu Richtlinien rausgegeben und die erste ist, dass Leitlinienkoordinatoren jede erdenkliche Anstrengung unternehmen sollten, um unbefangene Autoren zu akquirieren und davon erkennt man heute in den Leitlinienreports überhaupt nicht, dass diese Anstrengung überhaupt gemacht wird. Und Uns ist auch klar, dass das historisch anders gewachsen ist, dass wir eine starke Verflechtung haben, die man sicher nicht innerhalb eines Jahres auflösen kann. Aber die Entwicklungsrichtung, die muss klar sein. Und immerhin hat meine Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, ein 50% Minimum an unbelasteten, unverbundenen Autoren gefordert.
Ja. Bei der DGN passiert in der Tat etwas. Niklas Schurig, wir kommen gleich noch zur Kardiologie, aber ich will noch mal grundsätzlich fragen. Nehmen wir mal Fachgebiete. Ich nehme mal die Dermatologie. Mein Eindruck ist, in der Dermatologie zum Beispiel, über das Fach könnte man auch sonst gut nachdenken, das ist alles irgendwie Medizintechnikindustrie. Alles. Da wird gelasert und was weiß ich. Da finden Sie, wenn Sie da eine Leitlinie machen wollen, faktisch doch niemanden mehr, der Dermatologin ist, der dann interessenfrei ist. Also, oder in der Kardiologie. Wie viele Beziehungen gibt es da zur pharmazeutischen Industrie? Dann können Sie faktisch keine Leitlinie mehr schreiben, nach dieser Bedingung, die Thomas Lempert gerade geschrieben hat.
Problem ist nicht neu, aber die Fachgesellschaften unternehmen halt auch nicht genug, sagen wir mal, Nachwuchsgenerierung, um das zu verbessern. Deutsche Gesellschaft für Kardiologie als Beispiel, F3-Leitlinien Vorhofflimmern, haben wir jetzt gerade bei Leitlinienwatch angeschaut. Da haben 17 von 42 Autoren nicht mit abstimmen dürfen und die wissen seit Jahren bis Jahrzehnten, wie das AWMF-Reglement und die Verschärfungen sind, und dann müssen sie auch was daran ändern, sonst haben wir in der Tat ein Problem. Aber wie Thomas gesagt hat, wir sehen wenig Entwicklung.
Also ich will dazu anmerken, es wäre schön, wenn es viele Menschen gäbe, auch in der Kardiologie, die keine Beziehung zur Industrie haben. Aber es geht dann auch in der Realität darum, im Leitliniengeschäft, zu welchem Thema Interessen bestehen und Interessenkonflikte bestehen. Mhm. Und der Bundesgerichtshof hat mal geurteilt, dass Misstrauen bezüglich der Befangenheit gerechtfertigt ist bei vernünftiger Würdigung aller Umstände, die Anlass zum Zweifel an der Unvoreingenommenheit geben. Und dabei ist die Beurteilung stets im Hinblick auf konkrete Verfahren und den konkreten Verfahrensgegenstand zu richten. Und das ist der Punkt. Also man findet wenige Mitglieder in manchen Bereichen von Leitliniengruppen, die keine Interessenkonflikte haben, aber die sind häufig doch eher punktuell auf bestimmte Themen bezogen, und an der Stelle werden sie so weit wie möglich unwirksam gemacht durch die Regeln der ABMF. Und wir haben eins noch vergessen. Die Tätigkeit der Leitliniengruppen beruht ja auf einer systematischen Recherche und einer kritischen Bewertung der Evidenzstudien. Und darüber wird diskutiert. Es hat eine solide wissenschaftliche Grundlage, auf der diskutiert wird. Und für Meinung ist da nicht allzu viel Platz, denke ich. Wenn es Konflikte gibt, dann werden die mit validen Verfahren geklärt. Also da sind einige Sicherungen eingebaut, die dazu geführt haben, dass meines Erachtens die ABMF-Leitlinien und auch die nationalen Versorgungsleitlinien im Großen und Ganzen sehr verlässlich sind.
Aha, das ist schon mal ein Punkt, Thomas Lempert.
Allerdings, David, was wir sehr häufig sehen, ist, dass ein Interessenkonflikt bagatellisiert wird, weil das Thema, mit dem ein Autor mit einer Firma zusammengearbeitet hat, ein anderes war als das Leitlinienthema. Das eliminiert nicht den Interessenkonflikt, weil die Regel ist, wenn mein Geldgeber ein Interesse an den Inhalten der Leitlinien hat, dann habe ich einen Interessenkonflikt als Leitlinienautor, egal wofür er mir das Geld gegeben hat. Helmut Kohl hat das Geld in den Umschlägen auch nicht für bestimmte Projekte angenommen, aber es ist eine allgemeine Verpflichtung gegenüber den Geldgebern entstanden. Das heißt, wenn jemand in seinem früheren Leben mal Zahnarzt war und mit einem Zahnprothesenhersteller was gemacht hat und jetzt Kardiologe ist, dann ist das egal, weil der Zahnhersteller nichts an dieser Leitlinie interessiert ist. Aber wenn das jemand ist, der mit Schrittmachern unterwegs ist, dann habe ich auch einen Interessenkonflikt, wenn ich mit Herzklappen mit dem zusammen gearbeitet habe.
Das heißt also, vielleicht an der Stelle nochmal ganz, ganz platt und praktisch gemacht, in dem Moment, wo ich von irgendwem einen Vorteil bekomme, und der Vorteil kann ja ganz berechtigt sein, Honorar, weil ich für die was gemacht habe, baue ich zu dieser Person oder Firma eine Beziehung auf, und allein, dass ich diese Beziehung habe, biased mich schon.
Ja.
Und zwar auf wirklich absehbare Zeit.
Ja.
Alle nicken. Das Nicken kann man aber nicht hören im Podcast.
Also ich stimme da voll mit überein. und will auch ergänzen, dass Interessenkonflikte sich immer auf Firmen natürlich beziehen müssen. Ich bin mir nicht sicher, wie es in den Leitliniengruppen gehandhabt wird, aber völlig klar, dass wer Medtronic Klappen vertritt, auch Schrittmacher bei Schrittmachern nicht abstimmen darf. Ich darf zum Begriff Verhärmlung was sagen. Es gibt ja diese Begriffe gering, moderat und das dritte war irgendwie
schwerwiegend
starke Interessenkonflikte. Dieses Wording ist soft, würde ich auch sagen. Aber man muss immer bedenken, und das ist auch, denke ich, hoch anerkennenswert, dass die Regeln auch für Interessenkonflikte in Übereinkunft und in Übereinkunft mit den Fachgesellschaften getroffen worden sind. Und das ist schon ein ziemlich großes Kunststück, das herzustellen. Und damit erklärbar sind diese soften Formulierungen, hinter denen aber, denke ich, starke Regeln stehen. Also schon bei den moderaten, bei den geringen Interessenkonflikten gibt es ja Einschränkungen, bei den moderaten noch sehr viel mehr.
An der Stelle haben wir schon mal eine Sache gelernt und bei einer Sache muss ich dringend nachfragen, weil da scheint mir schon mal ein Dilemma aufzugehen. Was wir gelernt haben an der Stelle, Interessen und Interessenkonflikte hin oder her, bei der Leitlinienerstellung gibt es Methoden, die uns helfen, damit umgehen zu können. Und eine Methode ist zum Beispiel das AWMF-Programm, ganz besonders, das ist dann so quasi die Spitze des Eisbergs, ist das NVL-Programm, wo auf S3-Ebene einfach über systematische Recherche dafür gesorgt wird, dass nichts untergeht. Bei den ESC-Leitlinien findet das nicht statt und da wird halt hochgradig selektiv zitiert, alle nicken, weil man es nicht hören kann. Und so, das ist das eine Gute, was wir gelernt haben. Es gibt ein Instrument, im IMWI wird das umgesetzt, in dem Institut der AWMF. Jetzt aber nochmal ein Dilemma. Wir reden ja oft auch, wenn wir mal über Forschungspolitik nachdenken, davon, dass Deutschland bei klinischen Studien irgendwie so ein bisschen ja rote Laterne geworden ist in Deutschland. Bürokratie, Ethikkommission und so weiter und so fort. Und eigentlich wollen Forschungspolitiker, dass wir mehr im Bereich klinische Forschung machen. Und ich glaube, alle Anwesenden hier wären auch dankbar, wenn sie gute, große Phase-3-Studien hätten mit deutschen Populationen, die dann besser übertragbar sind auf ihren Versorgungsalltag. So. Dann muss ich ja aber mit diesen industriellen Playern am Ende zusammenarbeiten, wenn ich diese klinischen Studien mache. Das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Dilemma. Einerseits sagen sie, sobald du mit einer Firma was zu tun hast, bist du mehr oder weniger gebiased auf absehbare Zeit. Aber andererseits wollen wir doch diese Studien auch machen. Thomas Lempert.
Ich glaube, da steckt noch das Bild dahinter, dass es die Super-Experten gibt und das sind die Lehrstuhlinhaber mit Ämterhäufung und allen Funktionen gleichzeitig. Das ist aber überhaupt nicht nötig. Mhm. An den Universitätskliniken sind hervorragende Oberärzte, an den Versorgungskliniken Ex-Uni-Leute, die ein großes klinisches Know-how haben und auch ein Studienbewertungs-Know-how. Und der vielbeschäftigte Ordinarius ist in der Regel nicht der hervorragende Evidenzmediziner. Das heißt, das muss nicht alles in einer Hand sein. Und da fällt einem überhaupt kein Zacken aus der Krone zu sagen, nee, ich habe an dieser Studie mitgemacht, das macht jemand anders.
Also, dass man dann quasi auch, ich sag mal, den Mut dazu hat und sagt, okay, ich war Studienautor und deswegen schicke ich vielleicht eine Oberärztin vor, die das nicht war.
Na, die eigene Oberärztin könnte immer noch ein bisschen gebiased sein, aber okay. Es gibt genügend.
Okay, Martin Scherer, machen wir mal kurz wieder den Fokus ein bisschen breiter und gucken wir mal vielleicht auch noch auf eine grundsätzliche Sache. Man hat tatsächlich so in dieser Debatte über Interessenkonflikte und über den Umgang damit den Eindruck, es landet immer wieder in derselben Schiene, nämlich böse Pharma, gute Nicht-Pharma. Ne? Also es ist immer wieder dieser Konflikt, Pharma ist verseucht und ist doof und Non-Pharma ist eigentlich total cool. Und das wirkt so ein bisschen, ich darf das jetzt zuspitzen, das verzeihen bitte alle Anwesenden hier, es wirkt natürlich so ein bisschen, dass die Mezis-Leute und das sind hier alle fünf Versammelten, sich natürlich so ein bisschen als die Edlen verstehen in der Medizin. Und auf der anderen Seite mal wirklich Hand aufs Herz, wir reden bei der Medizin- und Pharmaindustrie von riesen Milliarden und Billionen schweren Industrien. Die haben Marketingbudgets, die haben Politikberatungsbudgets, PR und so weiter und so fort. Ich meine, das ist ja, da ist doch hier diese ganze edle Clique, ist so der David, jetzt nicht Klemperer, sondern ne, als gegen Goliath, gegen die Medizintechnik und Pharma-Goliaths. Das klingt so ein bisschen hoffnungslos, Martin Scherer.
Naja, also ich höre diese Frage in anderer Form relativ oft, bin wenn ich eine kleine Bubble, die gegen einen Goliath aus Marketing-Etats anrennt. Und ja, manchmal mag man sich vielleicht so fühlen, aber ehrlich gesagt Also ohne diese sogenannte Bubble hätten wir eigentlich gar keinen Seismografen mehr im System.
Mhm.
Jede Branche und insbesondere die Gesundheitsbranche braucht eigentlich Menschen, die den Finger auf die Schwachstellen legen, auch wenn es unbequem ist. Das ist eigentlich kein hoffnungsloser Kampf, sondern ich sag mal, bisschen wie die Therapie einer chronischen Erkrankung. Man beseitigt das Problem nicht komplett, aber man hält es unter Kontrolle.
Mhm.
Und unser David hier, der David Klemperer, der ist nur dem Namen nach dann der David. Er ist nicht der David innerhalb des biblischen Bildes gegen Goliath, denn er ist ja derjenige, der uns regelmäßig daran erinnert, dass man auch große Gegner mit kleinen, aber präzisen Hinweisen ins Nachdenken bringen kann.
Okay. Aber nochmal Hand aufs Herz, dieses ganze PR, Influencing, das Marketing, das wird mit diesem Movement hier nicht beseitigt werden. Da sind sich doch alle einig.
Ja. Dazu bräuchten wir, Herr Nüttler, die Academic Revolution, die wir schon einmal ausgerufen haben vor 4, 5 Episoden.
Mhm.
Und Thomas Lempert hat es auch nochmal gesagt, die Verwebung zwischen Industrie und Akademie ist so intensiv, dass das wirklich ein sehr großes Unterfangen ist, das aufzulösen.
Also kleine Nadelstiche, kleine Schritte machen. Ich möchte noch mal weitergehen mit einem anderen, ja, aktuellen Grund, warum wir dieses Gespräch führen. Und das ist nicht ein Grund, sondern das sind mehrere Gründe. Und ein Teil davon wurde schon genannt, nämlich die Leitlinien der ESC. Ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Wir sind also in der European Society of Cardiology. Manche übersetzen das C manchmal auch anders. Und da ist tatsächlich aktuell, es ist gar nicht so aktuell, aber es ist zumindest aktuell in Deutschland bekannt geworden, folgende Sache passiert. Wir reden über einen Lead-Investigator wichtiger Zulassungsstudien von Ivapradin, Procoralan, die Leute kennen es noch. Und zwar gibt es da zwei relevante Studien, Beautiful und Signify. Und die wurden geleitet von eben dem Principal an britischer Kardiologie, mittlerweile Emeritus vom Imperial College, Kim Fox. Und der steckt da wirklich in einem ziemlichen Schlamassel. Der hat nämlich nicht nur diese beiden genannten Studien geleitet, er war auch Erstautor der einschlägigen ESC C-Leitlinie von 2006 zum Management der stabilen Angina pectoris. So, und darin wurde natürlich Ivapradin als Alternative zu Beta-Blockern empfohlen. So, der entscheidende Punkt kommt jetzt. Fox hat eine Firma, die nennt sich Heart Research Limited im UK, und diese Firma macht klinische Studien im Auftrag von Pharmaunternehmen. Und eben diese Firma wurde beauftragt von dem Hersteller von Ivapradin, nämlich Servier, die beiden erstgenannten Studien durchzuführen. Und dafür hat diese Firma, das hat ein dänisches Rechercheteam vor einem Jahr aufgedeckt, hat diese Firma gute 70 Millionen Euro Gewinn gemacht über die Jahre. Also Gewinn, nicht Erlöse, sondern Gewinn. Das ist unten übrig geblieben. Und Fox selbst als Inhaber dieser Firma soll etwa 3 Millionen Euro Gehalt bezogen haben. Einfach formuliert, ein Kardiologe untersucht im Auftrag eines Pharmaunternehmens ein neues Arzneimittel dieses Herstellers, schreibt dann auch noch die Leitlinie dazu, wo das Arzneimittel drinsteht, und kassiert dafür 70 Millionen Euro. Wichtige Info, die ESC hat Kim Fox rausgeschmissen. Das war im August dieses Jahres. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Die haben also Konsequenzen gezogen. Aber jetzt mal, ich meine, das ist jetzt eine blöde Frage, meine ich. Interessenkonflikte. Wo ist jetzt hier wirklich die Interessenkollision? Bringen wir es nochmal runter. Ich meine, das ist doch Korruption.
Ja, also ich meine, es geht schon bei diesen Akronymen los. Sie wissen, ich liebe klangvolle Akronyme. Beautiful, Signify. Also da hat man das Gefühl, es wird erst ein klangvoller, wohlklingender Titel erfunden. Danach macht man sich dann Gedanken um Endpunkte, die man da drumherum arrangiert. Also wenn es um Branding ginge, dann hätten die schon längst einen Grammy, diese Studien. Aber es sind aber auch nicht keine Randthemen der Kardiologie, die Sie hier aufgerufen haben. Also Beautiful hat, Sie haben es schon gesagt, Ivapradin bei stabiler KHK mit eingeschränkter Pumpfunktion untersucht, und Signify bei stabiler KHK ohne Herzinsuffizienz. Also das sind beides keine Nebenschauplätze, sondern das sind wirklich Kernfragen der Kardiologie. Und wenn wir dann noch einen Kardiologen haben, der diese großen Studien geleitet hat und anschließend die ESC-Leitlinie mitgestaltet hat, die Ivapradin empfiehlt, und man dann noch gleichzeitig an der Firma verdient, die diese Studien durchgeführt hat, ja, dann ist das kein kleines Versehen mehr, dann ist es ein Interessenskonflikt aus der Champions League, würde ich sagen. Oder das ist schon Sie haben das andere Wort gesagt, das ist dann eben schon Korruption. Ja. Wenn eine Fachgesellschaft erst dann reagiert, nachdem Journalisten in Kopenhagen die Zahlen ausgraben, dann zeigt das doch eines. Die Evidenz war hier nicht das Problem. Das Problem war, dass Forschung, Leitlinienarbeit und wirtschaftliches Interesse wirklich so eng beieinander gelegen haben, dass niemand mehr gemerkt hat, was da eigentlich passiert. Oder es wurde bewusst vertuscht, das wäre noch schlimmer, aber sie haben selber gesagt...
Das wäre ja schon eine Straftat, ne?
So. Richtig, aber sie haben selber auch gesagt, die ESC hat dann irgendwann reagiert, wenn gleich etwas spät.
Es ist halt kein Einzelfall. Die ESC hat teilweise Interessenkonflikterklärungen, die länger sind als die Leitlinie selber. Es läuft seit Jahrzehnten keine Verbesserung bei der ESC. Wir sehen das bei Leitlinienwatch. Die sind immer im fast negativen Punktebereich. Es sind einfach Leitlinien, die ein absolut schlechtes Niveau haben. Sie werden nicht besser. Ich glaube, wenn man tiefer graben würde, würde man noch viele Foxes bei der ESC finden. Mag ja sein, dass das ein europäisches Problem wäre, was in Deutschland keine Auswirkung hätte. Aber die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie übernimmt eben diese schlechten ESC-Leitlinien vollkommen unkritisch in die deutsche Leitlinienlandschaft für alle Kardiologen. Und die Kardiologen sind auch noch so, ich finde kein gutes Wort, einfach so unreflektiert, um diese Leitlinien dann über eine S3-Leitlinie KHK zu stellen. Und das ist das Problem. Und dann ist die ESC eben trotzdem relevant. Und wie gesagt, wenn wir weiter graben würden, da gibt es noch viele Foxes.
Ja.
Über eine nationale Versorgungsleitlinie KHK, meinten Sie, Herr Schubrick.
Ja, genau. Oder Herzensrezenz, egal. Ja.
Richtig. Also das für alle nochmal zur Erinnerung, die DGK hat die NVL nicht unterschrieben, die KHK, weil sie behauptet, dass ihre ESC-Leitlinien besser sind. Kommen wir gleich nochmal zu David Klemperer.
Ja, ich denke, dass dieses Beispiel Fox auch zeigt, dass in Deutschland bezüglich der ABMF-Leitlinien und der nationalen Versorgungsleitlinien die Interessenkonflikte doch so einigermaßen eingehegt sind, so würde ich das mal sagen. Fox könnte in Deutschland nicht passieren. Er würde bei der Leitlinienproduktion keine Rolle spielen können und dürfen. Und er würde gar nicht aufgenommen in eine Gruppe. Und die Kardiologen machen mich wirklich sprachlos, dass sie die europäischen adaptierten Leitlinien über die S3-Leitlinie stellen. Sie haben ja bei der vorherigen Version zum Beispiel der stabilen koronaren Herzkrankheit schon zugestimmt und das ist eine gute Leitlinie, finde ich. Aber das ist sehr ungut und zeigt, dass die kardiologische Fachgesellschaft viel zu sehr mit der Industrie kuschelt.
Jetzt hat David Klemperer ja indirekt auch die Frage, die man stellen könnte, beantwortet, warum die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie keine eigene Leitlinie macht, weil in Deutschland Kim Fox nicht passieren könnte. So, das vielleicht jetzt nur mal so als Randbemerkung. Mal eine grundsätzliche Sache, Thomas Lempert. Das, was da passiert ist mit Fox, Niklas Schurig meint, da gibt es wahrscheinlich noch mehr, wenn wir mal genau suchen würden. Aber das ist ja nun wirklich hardcore. Also da kann man keine zwei Meinungen zu haben, was da passiert ist. Aber dieses grundsätzliche Problem, was eben in der Kardiologie nur beispielhaft vorherrscht, dass man sich davon frei macht, dass man das nicht ernst nimmt. Woran liegt das? Also Interessenkonflikte, das ist nichts Neues. Das ist nichts, was jetzt erst seit 2 Jahren diskutiert würde. Das Thema Unabhängigkeit von der Industrie ist alles nichts Neues. Warum glauben Sie, dass manche Fachgesellschaften da so unreflektiert rangehen oder die das nicht juckt?
Ich glaube, es ist einfach bequem. Mhm. Es läuft, es funktioniert so und es ist für den kritischen Journalismus extrem schwer, solche Ungereimtheiten im Gesundheitswesen aufzuarbeiten, weil das sind viele Regeln, die man erklären muss und Dinge, die nicht anschaulich sind wie ein getötetes Robbenbaby. Und deshalb haben wir da wirklich viele Leichen im Keller. Ich bin auch nicht ganz so sicher wie du, David, dass das in Deutschland nicht passieren könnte. Die AWMF geht zweifellos in die richtige Richtung und macht auch gute Regeln, aus unserer Sicht noch nicht ganz ausreichend, aber schon gute Regeln. Aber sie ist eine schwache Dachgesellschaft über den starken Fachgesellschaften. Ähnlich wie die UNO mit den Eigenheiten der USA, Russlands und China gleichzeitig klarkommen muss. Und diese starken Fachgesellschaften haben auch sehr gut bewährte Interessen und die sträuben sich natürlich auch immer gegen die Umsetzung von Reformen.
Und es ist ja auch so, ich meine, Martin Scherer, wie viele Mitglieder hat die AWMF? 180, Pi mal Daumen. Und ich kann natürlich auch, wenn ich ein Interesse in der AWMF durchsetzen will als Fachgesellschaft X, kann ich mir ja einen Haufen andere kleine Fachgesellschaften zusammentrommeln und dann kriege ich meine Stimmen, ne, um irgendwas durchzusetzen. Das geht ja auch.
Ja, und ich bin jetzt nicht mehr in der Leitlinie der Menschen, aber als ich da noch mit dabei war, da sitzen schon mal 30 Leute da. Also das ist genau das, was Sie sagen. Das sind sehr, sehr viele, die da mitreden. Das hat auch natürlich auch Vorteile und die Interdisziplinarität soll da abgebildet werden. Aber es birgt auch ein gewisses negatives Potenzial.
Ich möchte noch mal vielleicht auf einen ganz grundsätzlichen Punkt eingehen. Also, dass jetzt hier Uneinigkeit in dieser Runde wäre, hätte mich ehrlich gesagt überrascht. Aber vielleicht ein ganz grundsätzliches. Wir sind im Evidenz-Update und wir wollen eigentlich immer irgendwie mit der Frage arbeiten, wo ist der Beweis für etwas oder gegen etwas? Wo können wir auch vielleicht empirisch belastbar Hypothesen generieren? Und das sind natürlich auch die hier Versammelten, sind alles Freunde der evidenzbasierten Medizin. Und jetzt wird mich natürlich mal interessieren, haben wir denn überhaupt Evidenzen, haben wir Beweise aus der Forschung, dass diese Einflüsse, diese Interessenkonflikte denn Auswirkungen haben, egal in welche Richtung, Favor links, Favor rechts, das ist jetzt mal egal. Martin Scherer, was wissen wir eigentlich, was sagt die Literatur, wo ist der Beweis, dass Interessenkonflikte blöd sind?
Also wir haben mal, was haben wir gemacht, Herr Nössler? Ein Narrative Review. Also wir haben einmal gesucht, nicht ganz systematisch, aber doch gezielt nach Belegen dafür, wie Interessenskonflikte wirken. Wir haben drei Arbeiten gefunden. Eine aus dem JAMA, ein BMJ Open Paper und ein Cochrane Review. Eine große JAMA-Analyse, fangen wir damit mal an, der 600 meistzitierten Studien. Also die zeigt, dass Industriebeteiligung nicht die Ausnahme ist, oder sagen wir mal, der Einfluss der Industrie nicht die Ausnahme ist, sondern eher ja, fast eine Grundfarbe des Systems. Also fast 90% der industriefinanzierten Arbeiten kommen zu Ergebnissen, die den Sponsor eher freuen dürften. Und mit Blick auf Daten und Codezugang bleibt dann die Transparenz weit hinter dem zurück, was wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit eigentlich erfordern würde. Und dann haben wir noch das BMJ Open Paper. Das sind 167 Studien zu Interessenskonflikten, aber keine einzige hat jemals untersucht, ob die Höhe oder die Stärke des Interessenskonflikts eine Rolle spielt. Und die meisten unterscheiden nicht einmal sauber zwischen verschiedenen Typen von Interessenskonflikten. Es wird stattdessen einfach nur binär kategorisiert, ja oder nein. Und damit kann man natürlich keine differenzierten Risiken erkennen. Also kurz gesagt, wir haben Conflict of Interest Policies, die sehr fein zwischen verschiedenen Arten von Interessenskonflikten unterscheiden. Beraterhonorare, Aktienbesitz, Reisekosten und so weiter. Und diese Regeln tun so, als wüssten wir genau, welche Art von Interessenskonflikt wie riskant ist. Aber die Forschung, die das empirisch belegen müsste, die haben wir jetzt nicht gefunden. Und last not least, der Cochrane Review, der bringt es eigentlich ganz nüchtern auf den Punkt. Die Ergebnisse von Reviews mit und ohne Interessenskonflikte unterscheiden sich kaum. Also die Zahlen sind meist dieselben. Was sich aber unterscheidet, ist der Tonfall. Reviews mit finanziellen Interessenskonflikten, die kommen fast doppelt so häufig zu eher wohlwollenden Formulierungen, obwohl die Daten identisch sind. Und die methodische Qualität, die hat oft hier und da kleine Dellen. Also mit anderen Worten, hier wird kein Effekt verbogen, aber die Geschichte, die man darüber erzählt. Und was uns Cochrane damit zeigt, ist, Interessenskonflikte sind weniger das Problem der Statistik, sondern mehr ein Problem dann der Interpretation und des Storytellings.
Ja, das ist wieder die Schere im Kopf in irgendeine Richtung. Vielleicht kurzer Backstage-Hinweis. Der Tag, an dem wir dieses Gespräch aufzeichnen, ist der 21. November, das dürfen wir sagen. Und an diesem Tag ist die CREST-2-Trial mit einer neuen Publikation rausgegangen. Um 16:30 Uhr, asymptomatische Karotisstenose. nur 16% der Autoren hatten überhaupt einen Interessenkonflikt mit der Industrie. Und so kommt diese Arbeit, Stichwort Interpretation, Martin Scherer, zu einem ganz klaren Ergebnis. Finger weg vom Stent und ganz sicher weg, Finger weg von einer Endarteriektomie. So, das zum Thema Interpretation. David Klemperer.
Ja, das Thema Interpretation war meines Erachtens auch das Problem bei dem Podcast am 2.10. über die Antikörper bei Demenz.
Mhm.
Das war einfach eine sehr aus meiner Sicht positive Erzählung. Ich habe sie so wahrgenommen, wo ich aber viele Abgründe sehe bezüglich des Patientennutzens, wie ich ja vorhin auch schon dargestellt habe.
Ja, ich will gar nicht so sehr in Hannover rumreiten. Ich habe das Gefühl, dass es ein sehr kritisches Gespräch war, aber da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich möchte noch mal gern zum Thema Leitlinien zurückkommen. Übrigens vielleicht wichtiger Hinweis für alle, David Klemperer hat zu dem Thema Interessenkonflikte nicht nur ein ganzes Buch geschrieben, zusammen mit Klaus Lieb und Wolf-Dieter Ludwig, sondern auch jüngst ein Kapitel noch mit einer anderen Autorin im jetzt alle mal festhalten, Handbuch Korruptionsforschung veröffentlicht. Es ist alles auch verlinkt, kann man sich ein umfassendes Bild nochmal machen über den Forschungsstand bis damals. Aber nochmal kurz zum Thema Leitlinien zurück. Also wir stellen fest, es gibt Interessenkonflikte, es kann sowas wie Kim Fox passieren. Vielleicht ist die Chance dafür in Deutschland niedriger. AWMF sagt, Thomas Lembert ist schon mal auf dem richtigen Weg. Und gleichzeitig haben wir einfach Probleme, nämlich die ESC, und die nennen wir nur beispielhaft. Metzis und Neurology First hatte jüngst einen offenen Brief veröffentlicht. Da haben sie kritisiert, dass die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, die Internisten, also die DGIM und die DGPR, die Deutsche Gesellschaft für
Prävention und Rehabilitation.
Danke, Herr Scherer, sich quasi einerseits aus diesen NVL zurückgezogen haben, dass sie die kritisieren, ist nicht ganz neu, das wissen wir, und andererseits bei ihrer Leitlinienarbeit eben so vorgehen, wie wir schon besprochen haben, also nicht systematisch, verzerrt und so weiter und so fort. Niklas Schurig, Thomas Lempert, haben Sie jemals von denen eine Antwort bekommen?
Ja, durchaus, aber das war eine sehr nonchalante Antwort, wo man durchgehört hat zwischen den Zeilen: Wir lassen uns hier nicht ans Bein pieseln von kleinen Kläffern, und es wurde nicht inhaltlich auf unsere Kritik eingegangen, sondern eher ein bisschen plump wiederholt: Wir haben ohnehin die superiore Leitlinie. Aber natürlich ändern sich die Zeiten, und jetzt, wo dieser Fox-Skandal da ist, gibt es auch eine andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, und es gibt uns Gelegenheit, da nachzufassen und zu fragen, ob dies bei den alten Verhältnissen lassen. Von Leitlinienwatch aus kritisieren wir die ESC seit Jahren, haben sie oft direkt informiert von den schlechten Ergebnissen, die sie bei uns erzielen, aber nie eine besondere Rückmeldung erhalten.
Aber sie machen es auch nicht besser. Also als Beispiel, wir hatten das im Brief gebracht, die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin bringt ja immer diese klug entscheiden Leitlinien. Das sind ihre eigenen Leitlinienempfehlungen, die aber eben auch schlecht sind. Und wir haben das reingeschrieben und haben gesagt, wenn ihr sagt, Evidenzgrundlage ist in der Regel mindestens eine adäquat publizierte Studie, im Ausnahmefall genügt für diese Klugentscheid-Initiative eine Expertenmeinung, ja, dann muss man auch fragen, was ist dann eure Grundlage? Wo wollt ihr es haben, ja?
Gehen wir nochmal einen Schritt weiter, weil wir wollen ja in einer Form vorankommen, dass wir nicht so, ich sag mal, ja, frustriert jetzt aus diesem Gespräch rauskommen. Einerseits, ne, also die Enthusiasten des Umgangs mit Interessenkonflikten sollen bestärkt werden, und die anderen sollen dazu ermutigt werden. Das ist ja so ein bisschen das Ziel des Gesprächs heute bei dem Reflektieren. Leitlinienwatch.de ist ja so ein Instrument, das ist schon gefallen von Ihnen. Wer von Ihnen beiden will kurz erzählen, was Sie da machen und wie und warum Sie das machen?
Leitlinienwatch ging 2015 aus einem fachübergreifenden Appell für unabhängige Leitlinien hervor, den damals 1200 deutsche Ärztinnen und Ärzte unterschrieben haben. Und da hatten wir schon Forderungen aufgestellt: Was macht ein gutes Interessenkonfliktmanagement aus? Und das hat sich dann verstetigt in eine Webplattform, wo Analysen von Leitlinien nachprüfbar sind, veröffentlicht sind. Und nach 6 Kriterien wird jede Leitlinie angeschaut: Wie offen ist die Deklaration von Interessenkonflikten und die Bewertung von Interessenkonflikten? Wie ist die Leitliniengruppe zusammengesetzt? Welcher Prozentsatz der Beteiligten hat Interessenkonflikte? Das Gleiche nochmal für die federführenden Autoren, die das Projekt leiten. Dann, ob es eine Enthaltungsregel gab und ob die eingehalten wurde. Ob es einen öffentlichen Review gab, sodass die Fachöffentlichkeit den Leitlinienentwurf kommentieren konnte. Und sechstens dann die methodische Qualität, ob systematische Reviews beispielsweise Grundlage waren. Und das ist dann in Punkten, 0 bis 3 Punkte für jedes Kriterium, insgesamt maximal 18 übersetzt worden, sodass man 0 bis 18 Punkte am Ende haben kann. Mhm. Die beste Spitzengruppe kriegt Ampelgrün, die anderen Ampelgelb und dann Ampelrot. Und die S3-Leitlinien, also die hochwertigen AWMF-Leitlinien, sind inzwischen im Durchschnitt so bei 11 bis 12 Punkten, haben deutlich niedriger angefangen, als wir das vor Jahren begonnen haben. Am besten schneiden die nationalen Versorgungsleitlinien ab, oft mit 14, 15 oder sogar 16 Punkten. Die ESC-Leitlinien landen regelmäßig bei 2 bis 3 Punkten. Und wir geben ein Feedback an die Leitliniengruppen zurück. Und wir wissen auch, dass die Leitliniengruppen wissen, dass wir sozusagen mit am Tisch sitzen, weil wir am Ende die AWMF-Dokumente, den Leitlinienreport dahingehend auswerten.
Aber dann scheint das ja auch wieder eines von vielen Instrumenten in dem Armamentarium zu sein. Wir haben jetzt schon gehört, das AWMF-Regelwerk ist besser, als es woanders in Europa ist bei der Leitlinienerstellung. Wir haben die kritischen Geister, wovon jetzt hier 4 im Podcast versammelt sind. Wir haben Leitlinienwatch.de. Dann ist doch, wenn ich Sie alle richtig verstehe, die einzig sinnvolle Konsequenz, dieses Armamentarium weiter zu vergrößern und beharrlich weiterzugehen, auf das dann irgendwann die jüngere Kardiologinnen-Generation sagt, wir finden das cooler, als unsere Eltern das gemacht haben.
Sehr gut zusammengefasst.
Okay.
Also ich glaube schon, dass wir da so eine wechselseitige Dynamik haben.
Mhm.
Siehst du es auch so, David?
Ja, ich habe so erlebt, dass die AWMF die Bemühungen von Urology First sehr unterstützt hat oder gerne entgegengenommen hat. Und ich denke, es zeigt auch Wirkung. Es geht letztlich darum, so eine Stimmung auch herzustellen oder zu fördern, wo diese selbstherrlichen Personen, die es in großen Mengen bei den Kardiologen gibt, in den Hintergrund zu drängen und deutlich zu machen, dass Neutralität einen hohen Wert hat und man damit auch Einfluss erreichen kann.
Mhm. Es gibt übrigens vielleicht an der Stelle noch für alle einen Lektüre-Tipp, findet sich auch in den Shownotes. Allein darüber könnten wir jetzt nochmal eine Stunde sprechen, einen interessanten Aufsatz. Wer ihn noch nicht gelesen hat, von Sabine Gerke-Beck und anderen im Deutschen Ärzteblatt. Das ist eine Kurzmitteilung, die ist 2 Seiten lang. Da hat sie mal erhoben, Umfrage ist qualitativ gemacht worden unter Leitlinienautoren, wie die den Einfluss aus der Industrie bei der Leitlinienerstellung erleben. Und da stellen sich die Nackenhaare auf. Vielleicht können wir da ja zu gegebener Zeit nochmal ein separates Gespräch machen. Was wir an der Stelle, und das finde ich jetzt ganz ermutigend, schon mal rausgefunden habe, es gibt Antworten darauf, es gibt Instrumente darauf, es gibt einen Umgang. Und in Deutschland geht die Welt nicht unter und manches könnte sich biologisch verändern. So, das sind doch schon mal gute Befunde. Ich möchte vielleicht zum Ende hin, bevor wir so eine kleine Key-Takeaway oder Take-Home-Message-Runde noch machen, nochmal grundsätzlich rangehen. Wir reden ja hier auch auf so einer Art moralischen Ebene. Ich glaube, dieser Begriff Moral ist schon mal gefallen an einer Stelle des Gesprächs. Und man könnte jetzt ganz bösartig sagen, naja, hier können wir ja super rummoralisieren. Ne? Also wir, die wir hier über Interessenkonflikte sprechen, wir sind quasi die Veganer der Medizin. Ist das nicht auch so eine, sagen wir mal, zur Schaustellung einer Überlegenheit, eine Art moralischer Chauvinismus?
Oha, und die Frage stellen Sie mir, Herr Nössler. Also, ich sag mal.
Wem sonst?
Also, was Sie ja insinuieren wollen, ist, dass Veganismus oder auch Kritik an Interessenkonflikten so eine Art stilles Signal moralischer Fitness sein könnte. Ja.
Mhm.
Also, die Versuchung mag da sein bei dem einen oder der anderen. Aber, Herr Nössler, und deshalb reden wir ja heute hier. Am Ende geht's nicht ums Gutsein, sondern ums Genausein. Und das klappt natürlich erfahrungsgemäß besser ohne moralischen Höheflug. Es ist kein Akt der Überlegenheit, sondern eher eine Frage der Sorgfalt. Und die sollte in der Wissenschaft eigentlich weniger als moralisches Statement verstanden werden, sondern mehr als ein Teil der Grundausstattung. Also bevor ich in diesen Diskurs gehe, muss ich einfach bestimmte Voraussetzungen klären. Das ist, im Grunde genommen ist es wie das Säubern der Arbeitsfläche, bevor man in der Küche anfängt loszulegen.
Ja.
So ist es eigentlich eine Grundvoraussetzung des Diskurses.
Mhm. So ein bisschen weg davon kommt dieses alte Weißkittel-Syndrom, ne? Also ich habe meine innere Überlegenheit in mir drin, sondern weg davon kommt, es ist hier eine rein sachorientierte wissenschaftliche Geschichte, die hat nach Methoden zu funktionieren. Mhm. So verstehe ich sie.
Haben Sie richtig verstanden?
Ich habe mal wieder paraphrasiert. Das ist ja hier auch irgendwie meine Aufgabe. Ich möchte an der Stelle mit Ihnen Vieren versuchen, ich meine, Sie würden mir alle zustimmen, dass wir jetzt noch ein paar Stunden weitersprechen müssten und könnten und vielleicht auch wollten. Schlicht nicht nur die Wochenendplanung, auch die Dienstplanung und Fortbildungsplanung steht dem entgegen. Ich möchte für diesen Moment, für diese Episode Sie alle einladen zu einem kurzen Key-Takeaway oder einer Take-Home-Message, wie Sie es mögen. Und das können wir einfach mal der Reihe nach durchgehen. Niklas Jurek.
Da Fortbildung jetzt gerade schon Thema war, ich glaube, wir haben jetzt viel über Leitlinien geredet, das ist ein großer Teil. Der zweite Teil, der super wichtig ist und auch Kernbestandteil sein sollte, ist, glaube ich, gute neutrale Fortbildung eben anbieten zu können. Wir sehen, wie die Arzneimittelkosten durch die Decke gehen. Wir sehen die Verordnungen von Blockbustern, die eigentlich gar keine sind. Das wäre auch so ein Thema, wo ich, glaube ich, noch viel Verbesserungsbedarf sehe. Stichwort auch die Änderungen in der Landes- und Bundesfortbildungsordnung. Das wäre noch ein Knackpunkt, da könnten wir auch noch mal eine Stunde drüber reden.
Aber da hat ja Metzis eine Menge erreicht. Ich sage nur Deutscher Ärztetag Mainz, ne, die Änderung der Musterfortbildungsordnung war ein erster Schritt. Es war ein erster
Aber
Schritt.
Hand aufs Herz, ich glaube nicht, wenn wir da nachlegen, dass sich da viel ändern wird. Cliffhanger
für die nächste Episode und ein Link in den Shownotes zu finden ist cme-sponsorfrei.de. Da findet man Fortbildungen, die ohne Industrie auskommen. Dann machen wir jetzt weiter mit David Klepperer.
Der Begriff Moral ist gefallen und Moral ist ja nichts Schlechtes, sondern es ist die Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen und Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden, sagt der Duden. Und bezüglich der Dinge, über die wir sprechen, geht es doch um die Integrität der Wissenschaft und des Wissens. Mhm. Und da muss es Regeln und auch Werte geben, die diese Integrität sicherstellen. Und das ist eine fortlaufende Arbeit, die zu leisten ist. Und ich glaube, alle, die jetzt hier am Mikrofon sitzen, sind damit beschäftigt und viele mehr auch. Aber schön wäre, wenn es einen größeren, sozusagen, Heilraum gäbe, wenn Informationen erscheinen, wie zum Beispiel Fox, dass die wirklich die ganze medizinische Community durchdringen und dass es nicht ein Wissen von einigen wenigen bleibt. Also der Heilraum sollte viel größer werden. Und dieser Podcast leistet ja sicher einen kleinen Beitrag, aber viel mehr wäre wünschenswert.
Ja, also die Causa Fox ist zum Beispiel nicht thematisiert worden im Deutschen Ärzteblatt. Das wäre ja auch mal sowas, wo man mal anrufen könnte. Jetzt sind wir bei Thomas Lempert.
Ja, was mich optimistisch stimmt, ist der nachlassende Respekt gegenüber medizinischen Autoritäten, gerade der jüngeren Generation. Und wir haben von David gegen Goliath gesprochen. Und die Steinschleuder des David ist gewissermaßen ein Grundwissen in evidenzbasierter Medizin. Mhm. Weil eine gute Frage lässt hier schon den Riesen straucheln.
Großartig, also die richtigen Fragen stellen. Das ist die Methode schlechthin. Martin Scherer, jetzt hat Ihnen Niklas Jurek zwar schon einen Cliffhanger vorweggenommen, aber wir machen ja auch gerne mal mehrere Cliffhanger. Stichwort, wir müssen mal über die Art von Fortbildung reden oder Kompetenzerhalt ist ja eigentlich ein schönes Wort. Martin Scherer, ein Key-Takeaway von Ihnen und bitte gerne auch ein Cliffhanger.
Ja, also ich greife das Stichwort Fortbildung gerne auf, weil ich heute hier der zeitlich limitierende Faktor bin. Ich muss nämlich nach dieser Aufnahme gleich über das rote Auge sprechen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich dann erzähle, dass ich seit 25 Jahren Hylocomot verwende gegen meine trockenen Augen. Die machen bei mir nämlich, dass ich kein Fremdkörpergefühl mehr habe, verdienen tue ich daran nichts. Das muss ich mir noch überlegen, ob ich das benenne. Aber jetzt mein Key Takeaway für diese Episode hier. wir hatten den Moralbegriff. Es geht am Ende in der Tat nicht darum, moralisch höher zu stehen, sondern eigentlich darum, klarer zu sehen. Und da lohnt sich jeder Blick auf Interessenskonflikte. Ja, zum Cliffhanger. Das Thema wird uns sicher eine Weile noch begleiten. Ich finde es gut, dass wir das diesmal in dieser Runde thematisiert haben und möchte mich sehr für diese wunderbare Diskussion bedanken. Bedanke mich bei Niklas Schurig, bei David Klemperer, bei Thomas Lempert und ich würde mal sagen, gerne wieder mal. Ja? Und bleiben Sie, bleibt wachsam und legt die Finger in die Wunden.
Danke.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Und tschüss an alle. Bis
tschüss.
Bald.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.